Schönen guten Abend, schön euch dieser Vollversammlung wieder zu sehen und der Aufwind wieder starten kann. In unserer Reise durch die Bibel sind wir jetzt beim Ende des Nordreiches angelangt und einer scharfen Bedrohung für das Südreich. 2. Könige 18-19, wir hören mal hinein. Hiskia regierte 29 Jahre in Jerusalem. In allem folgte er dem Beispiel seines Vorfahren David und vertraute dem Herrn wie kein König von Juda vor ihm und nach ihm. In seinem 4. Regierungsjahr eroberte Salmanasser, der König von Assyrien, das Nordreich Israel, verschleppte die Israeliten in die Verbannung, weil sie dem Herrn, ihrem Gott, nicht mehr gehorchten. 21 Jahre danach eroberte der nächste assyrische König Sanherib alle befestigten Städte in Juda im Süden und zog auch gegen Jerusalem, weil Hiskia die Abgaben an Assyrien eingestellt hatte. Da schickte Hiskia einen Boten zum assyrischen König und ließ sagen, ich habe nicht recht gehandelt, ich bin bereit, dir an Abgaben zu zahlen, was du von mir verlangst, wenn du nur wieder abziehst. Sanherib forderte 10 Tonnen Silber und 1 Tonne Gold als Tribut aus dem Tempel und den Schatzkammern des Königs. Aber der assyrische König schickte trotzdem 3 seiner höchsten Würdenträger mit der Botschaft an Hiskia, worauf vertraust du eigentlich, dass du dich so sicher fühlst und es wagst, dich gegen mich aufzulehnen? Erwartest du Hilfe aus Ägypten? Der Pharao wird allen zum Verhängnis, die sich auf ihn verlassen. Vielleicht sagt ihr jetzt, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott. Sollte dieser Gott euch wirklich helfen können? Haben etwa die Götter aller anderen Völker sie vor mir retten können? Nein, nicht ein einziger konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen. Und da sollte ausgerechnet euer Gott Jerusalem vor mir bewahren? Hiskia bekam auch einen Brief von Sanherib persönlich übergeben, wo es hieß, überschätze deinen Gott nicht, lass dich nicht von ihm täuschen, wenn er dir sagt, Jerusalem wird nicht fallen. Du weißt doch, wie die assyrischen Könige gegen ihre Feinde vorgehen. Sie metzeln alles nieder. Und da solltest gerade du verschont bleiben? Als Hiskia das hörte und las, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in ein Trauergewand und ging in den Tempel. Dort breitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. O du Gott Israels, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt, erhöre mich. Sieh doch, wie schlimm es um uns steht. Der assyrische König hat die Länder aller seiner Feinde verwüstet und deren Götter ins Feuer geworfen. Nun bitte ich dich, rette uns aus der Gewalt des assyrischen Königs. Alle sollen erkennen, dass du allein Gott bist. Hiskia schickte auch Boten in Trauergewändern zum Propheten Jesaja. Heute ist ein schrecklicher Tag. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Die Lage ist sehr ernst. Doch vielleicht hat Gott alle Lästerungen der Assyrer gehört und bestraft sie dafür. O Jesaja, bete für uns, bete für die Überlebenden. Jesaja gab ihnen die Antwort für den König mit. So spricht Jahwe, habe keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchtern. Die Truppen des assyrischen Königs werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen, sondern auf demselben Weg werden sie abziehen, auf dem sie gekommen sind. Noch in derselben Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück und blieb in der Hauptstadt Ninive. Ja, die Lage damals. Wir kehren mal in unsere Zeit zurück. Wenn ich Menschen so frage, wie geht's euch, höre ich in dieser Zeit oft so eine besondere Wendung. Es ist alles irgendwie unwirklich. Da ist alles runtergefahren. Die Familie ist auf Dauer beieinander, wie Ostern und Weihnachten hintereinander in der Dauerschleife. Man ist bei schönstem Sonnenschein in der Natur unterwegs, auf der Saale, in den Bergen. Die Sonne scheint über Monate konstant und dann kommt man zum Bäcker oder zum Supermarkt. Da stehen die Warteschlangen auf Abstand mit Mundschutz. Will man zum Bezahlen in die Tankstelle gehen, hat seinen Mundschutz vergessen, fliegt man wieder raus. Oder im Supermarkt ohne Einkaufswagen. Auch wieder rausgeschickt. Muss das alles sein? So eine Wahrnehmung unserer Wirklichkeit. Andere erleben, dass gesagt wird, das ist doch alles nur ein Schnupfen, macht euch keine Sorgen, macht so weiter wie bisher. Und wo man so sorglos umgeht in diesen Ländern, sind in den letzten Wochen zigtausend Menschen gestorben, in den USA über 100.000. Massengräber sind an der Tagesordnung. Das ist die andere Realität. Aber welche Wirklichkeit ist die wirkliche? Irgendwie unwirklich. Die einen leben in der Corona-Wirklichkeit und suchen sich und andere zu schützen. Die anderen leben in der Wirklichkeit des Zivillebens und sagen, man kann doch nicht das ganze Leben so runterfahren wegen einer unsichtbaren, unkalkulierbaren Bedrohung und damit die ganze Existenz als Wirtschaftsmacht aufs Spiel setzen. Diese ganze unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeiten gibt es nun nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche. Die einen sagen, wir haben eine diakonische Aufgabe als Kirche. Wir müssen die staatlichen Bestimmungen mit besonderer Vorsicht umsetzen und Sorgfalt und müssen dabei Vorbild sein. Die anderen sagen, die Kirche ist jetzt mehr gefragt denn je, ihre Kernaufgaben Trost und Hoffnung zu spenden, viel offensiver wahrzunehmen und darf sich nicht von Ängsten zurückdrängen lassen. Beide Meinungen in der Kirche, haben wir erlebt in der letzten Woche, sind auch bei uns im Kern unserer Gemeinde angekommen. Die einen sind besorgt um den Schutz, die anderen um die Ausübung kirchlicher Aufgaben. Beide begründen es mit einer Verantwortung, der man nachkommen muss. Bei beiden geht es aber auch in gleicher Weise um Ängste, die steuern. Ich könnte ja angesteckt werden oder andere anstecken. Und was ist das auch für ein Bild in der Öffentlichkeit, wie es in Hanau zu sehen war und auch in den Medien breitgetragen, Kirche als Infektionsherd. Oder andererseits die Ängste, wenn wir nicht endlich wieder auftauchen als Gemeinde, gehen wir ganz unter, machen wir uns entbehrlich. Es gibt schon Rückmeldungen, ach, es gibt ja so viele Internetgottesdienste, die viel schöner sind als in Jena. Beide Wirklichkeiten stehen im Raum und sollten ihre Verantwortung auch ernst nehmen und sich von den jeweiligen Ängsten allerdings lösen. Ängste, die nur Gräben aufreißen. Ein Schritt nach vorn wäre, was jetzt auch so in den E-Mails passiert ist, war schön zu sehen. Es ist noch nicht die Lösung, aber so ein schöner Schritt, dass man angefangen hat, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Warum bin ich in dieser einen Wirklichkeit und andere in dieser anderen Wirklichkeit? Dass man sich gegenseitig davon erzählt, warum man so reagiert. Und das hat persönliche Führungen, persönliche Ursachen. Das hilft erstmal gegenseitig Verständnis aufzubringen, sich wahrzunehmen, aber auch die Wirklichkeit des anderen nochmal besonders wahrzunehmen. Das ganze Phänomen wollen wir aber jetzt mal mit Abstand betrachten, indem wir in den Sachverhalt am Beispiel des Volkes Israel eintauchen, 700 Jahre vor Christus. Da ist Wirklichkeit Nummer eins im Nordreich Israel. Man hat sich über viele Jahrzehnte daran gewöhnt, ein wirtschaftlich erfolgreiches Leben im Wohlstand aufzubauen. Man pflegt und verehrt seine großen und kleinen Gottheiten im Leben, die Familien- und Firmenfeste, Urlaub und immer neue Anschaffungen, dem Trend der Zeit entsprechend. Kritiker wie der Prophet Elia, die sagen, das ist aber doch nicht unsere Aufgabe als Volk Gottes, geraten in Vergessenheit und man billigt dann, wenn Ahab und andere Könige sie übergehen und irgendwo sagt man sich, naja, die Propheten, irgendwie stören sie auch nur. Und dann gibt es außenpolitische Unbequemlichkeiten wie die Steuern an die Großmacht Assyrien. Das schüttelt man ab, sobald der amtierende König gestorben ist. Der Neue wird es schon nicht mitkriegen, was so am Rande seines großen Reiches so passiert. Und das Geld benutzen wir lieber für unseren eigenen Lebensstandard. Diese Einstellung hat 700 Jahre später Jesus sehr schön beschrieben für den jüngsten Tag. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Und ebenso wie zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Man lebt mit seiner ganzen Wirklichkeit in der privaten Sphäre und lässt sich nicht stören und auch nicht aus der Ruhe bringen. Und das kann durchaus auch eine Karikatur unseres kirchlichen Lebens sein. Wir machen weiter wie bisher und lassen uns durch nichts aus der Ruhe bringen, bis irgendwas passiert. Einer der Hauptredner auf dem Willow-Creek-Kongress Ende Februar in Karlsruhe, der Salzburger Unternehmer Patrick Knittelfelder, schreibt rückblickend auf den Kongress, wo er ohne ein Wort gesagt zu haben von der Rednerbühne runtergeholt wurde und direkt in Quarantäne gesteckt wurde. Seit Wochen denke ich an eine Geschichte aus der Bibel. Da heißt es auf heute übertragen, sie pflegten ihre Insta- und Facebook-Profile, vertrauten auf eine wachsende Wirtschaft, freuten sich auf Champagner und die nächsten Festspiele. Nur einer baute eine Arche. Und dann kam der Regen. Oder fast noch blöder, es kam ein winzig kleines, bescheuertes Virus und vieles, was ich hatte, was meine Identität, meine Unternehmerpersönlichkeit ausmachte, ist nicht mehr. Oder hängt am seidenen Faden oder von Staatshilfe abhängig. Einer hat eine Arche gebaut, einer war vorbereitet, doch das war nicht ich. Mich hat es von hinten erwischt. Noch vor 2 Monaten 2 Hände voll florierender Firmen mit 150 Mitarbeitern, jetzt 130 von ihnen in Kurzarbeit, 20 entlassen und seit 6 Wochen nur Ausgaben ohne einen Cent Umsatz. Unbekümmertes, durchaus auch christliches Leben, das aber nur auf sich und sein Tun fokussiert ist und einfach ausblendet, dass Gott sagt, ach, dieses Jahr will ich zu euch nicht durch einen Kongress für Führungskräfte reden, sondern durch ein Virus. Ich will Corona damit nicht zum jüngsten Tag hochstilisieren und gleichsetzen, aber das Zeugnis von Patrick Knittelfelder darf ruhig einmal so im Raum stehen bleiben. Er sagt für sich rückblickend, ich habe durch Corona meine Lektion gelernt, die Gott mir damit sagen wollte. Wirklichkeit Nummer 1, damals im Nordreich Israels, ich habe meine Pläne und Ziele und Götter und der wahre Gott und die wahre große weite Welt sind mir manchmal sehr weit weg und sehr egal. Wirklichkeit Nummer 2, dem Südreich Juda droht dasselbe Schicksal wie Samaria und dem Nordreich. Die Assyrer, eine Weltmacht, die den vorderen und mittleren Orient vollständig erobert haben mit einer gigantischen, grausamen Armee, eroberten nun auch die Städte rund um Jerusalem und stehen vor den Toren der Stadt. Hiskia war von Gott gesegnet, so dass er auch militärische Erfolge in der Region erlangte, dadurch auch ein bisschen übermütig wurde und die Steuerzahlungen eingestellt hatte, eher Bündnis mit Ägypten gesucht hat. Und ja, der Brief des assyrischen Königs, die Worte seiner Abgesandten machen ihm deutlich, wer er eigentlich wirklich ist. Selbst eine tonnenschwere Gold- und Silbergeschenksendung können die Wut des Weltherrschers nicht mildern. Hilflos ausgeliefert, chancenlos, Flucht ist zwecklos. Eine Lage, wo sich viele Verantwortliche in ähnlicher Lage das Leben genommen haben. Denn so fühlt sich Angst an. Ein Corona-Patient, so mein Alter, sportlich aktiv, ohne Vorerkrankungen, beschreibt nach wochenlanger Beatmung auf der Intensivstation, ich wollte einfach nicht mehr leben, Hauptsache zu Ende. Inzwischen ist er wieder genesen und in der Reha, aber runtergebrochen ist das eine Erfahrung auch von vielen unter uns sicherlich, allerdings dann unter anderen Lebensumständen, Angst vor einer übermächtigen Bedrohung, sei es gesundheitlicher Natur, beruflicher Art oder familiärer. Hiskia ist konfrontiert mit einer Wirklichkeit, der sich kein Volk damals in der Region entziehen konnte. Er steht ganz unter dem Eindruck dieser Wirklichkeit, die für ihn übermächtig ist. Aber er ergibt sich nicht, die Tore bleiben zu, die Soldaten angewiesen, standhaft zu bleiben und er geht in den Tempel. Denn er weiß, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Ich will sie für unseren Textabschnitt die Wirklichkeit Nummer 3 nennen, Gottes Wirklichkeit. Für sie steht personifiziert der Prophet Jesaja. Jesaja sieht die Belagerungssituation, die Heerlager und die Belagerungstürme und Geräte zum Einnehmen von Festungen vor den Stadtmauern, aber er kennt auch eine andere Wirklichkeit. Er durfte hineinblicken in die himmlische Welt, wie später der Seher Johannes, und er sah dasselbe wie er, Gott auf dem Thron, die himmlische Priesterschaft der 24 Ältesten um ihn versammelt und dann immer wieder der himmlische Lobgesang von Anbetung Gottes. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Herrscher, der Herr der Herrscharen. Und diese Prophetien, die er gesehen hat, sehen die ganze Weltgeschichte, ausgebreitet aus der Warte Gottes. Er kündigt die Vernichtung des Nordreiches Israel an. Er kündigt Hiskia auch die Vernichtung seines Reiches, des Südreiches an, 110 Jahre später. Er kündigt auch an, dass das assyrische Großreich ein halbes Jahrhundert später schon wieder vernichtet sein wird. Und er kündigt an, ein Kind wird geboren in 700 Jahren. Ein Kind, das die Welt erlösen wird und Gottes Plan mit dieser Welt einen großen Schritt weiterbringt. Und die historische Aufgabe des Volkes Israel, Botschafter des einen wahren Gottes an alle Völker zu sein, wird jetzt übertragen von Israel an alle Völker. Dass sich da vor seinen Stadttoren ein Weltenherrscher als die einzige Wirklichkeit der Welt aufspielt, das verschwindet für Jesaja in der Weite seiner Sicht der Welt aus Gottes Warte. Und auch, dass Jerusalem militärisch Sanherib nichts entgegenzusetzen hat, ist für ihn keine Wirklichkeit, die überzeugt. Er weiß, dass die hebräischen Sklaven dem Heer des Pharaos damals auch hilflos ausgeliefert waren. Aber Gott hat durch die 10 Plagen, durch das Schilfmeerwunder eine Weltmacht besiegt, ohne dass ein Jude nur jemals ein Schwert angefasst hätte. Das ist die Wirklichkeit, in der Jesaja lebte. Und Hiskia wusste darum. Er betet im Tempel, aber schickt auch Boten hin zu Jesaja, zu diesem für ihn vielleicht doch auch geistlich etwas abgehobenen, weltfremden, religiösen Geistlichen, der so ein bisschen in einer ganz anderen Welt lebt. Und der sagt dann auch, bete mal zu deinem Gott, als ob das ein anderer Gott wäre als der Gott von Hiskia, zu dem er im Tempel betet. Aber er spürte, der lebt noch mehr in Gottes Welt als ich. Vielleicht ist er Gott noch ganz anders, näher als ich. Vielleicht ist es sogar ein ganz anderer Gott noch. Bete zu deinem Gott. Und der Prophet schickt Antwort, lass die Tore zu, lass dich nicht von Sanherib beeindrucken. Nicht ein Pfeil wird auf Jerusalem fliegen. Er zieht unverrichteter Dinge wieder ab. Woher nimmt Jesaja diese Gewissheit? Das ist ein Geheimnis des geistlichen Hörens. Das kann jedes Mal anders sein. An anderer Stelle sagt er zu Hiskia wieder, Jerusalem wird zerstört werden und das ist auch Gottes Tun. Aber jetzt sagt er, hab keine Angst, nicht ein Haar wird dir gekrümmt. Die Gefahr ist, dass wir schnell darin geraten, immer Gott festzulegen, eine Ideologie daraus zu machen, wie Gott handelt. Das war auch so der Fall in Jerusalem, 110 Jahre später, als die Babylonier vor den Toren der Stadt waren und Jeremia gesagt hat zu dem König, ergib dich, du hast keine Chance. Aber der König und die Oberen waren felsenfest davon überzeugt, das ist Gottes Stadt, die ist uneinnehmbar. Der assyrische König musste abziehen, der babylonische wird es auch tun. Das Geheimnis des geistlichen Hörens ist, dass man sich von jeder Ideologie freimachen muss, auch von jeder Theologie, um zu hören, was Gott heute zu sagen hat. Und das kann morgen schon wieder anders aussehen. Jesaja sagt es klar und deutlich, heute ist die Wirklichkeit, die trägt, dass du verschont bleibst. Verlass dich drauf, euch passiert nichts. Das ist schön, wenn man so eine harte Realität spürt. Der Weltenherrscher, der vor den Toren der Stadt steht und sagt, du hast keine Chance. Mach dein Schicksal nicht noch schlimmer, ergib dich sofort. Und dann Jesaja, der die ganze Weltgeschichte vor Augen hat und sagt, keine Sorge, es wird nichts passieren. Schön, zwei Wirklichkeiten, aber was mache ich jetzt damit? Hiskia hat ein Problem. Er ist nicht der religiöse Spinner Jesaja und kein Einzelgänger, sondern er ist der König, er ist der Verantwortungsträger für ein ganzes Volk. Er muss als Politiker jetzt eine Entscheidung treffen. Welche Wirklichkeit ist jetzt die tragende Wirklichkeit? Wohin es führt, die Weltmacht Assur nicht ernst zu nehmen, hat das Bruderreich Israel, er selbst auch, am eigenen Leibe erfahren. Gott nicht ernst zu nehmen, hat ebenso das Nordreich erfahren. Aber wenn ich mich Assur nicht ergebe, wird Gott mir dann auch wirklich helfen können? Wie weit wird seine Kraft reichen? Der Glaube des Hiskia wurde auf keine allzu lange Probe gestellt. Noch in derselben Nacht starben im Heerlager 185.000 Soldaten durch den Engel des Herrn, wie es heißt. Die Truppen wurden abgezogen. Historiker vermuten vielleicht eine Seuche oder taktische Truppenverlagerung als Ursache. Aber egal, was es war, das konnte Hiskia nicht ahnen. Er musste eine Entscheidung in der Abwägung treffen, welche Wirklichkeit ist jetzt wirklicher? Die Bedrohung durch Assur oder die Stimme Gottes durch Jesaja, der bei allen Überlegungen Hiskias, auch Kontakte nach Ägypten aufzunehmen, ihn immer wieder gewarnt hat und nicht müde wurde? Hiskia, durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Liebe Geschwister, lassen wir uns gegenseitig Geschichten erzählen von den Wirklichkeiten der anderen, mit welcher Wirklichkeit wir konfrontiert sind oder zu hören, wo andere stehen und warum sie da stehen, um sie zu verstehen und um auch besser einschätzen zu können. Das hilft, Gräben zu überwinden. Aber es hilft noch nicht so richtig bei der Lösung des Problems weiter. Letztlich geht es uns wie Hiskia, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, welche Wirklichkeit uns jetzt durch die Zeit tragen soll. Folgen wir dem Weg des Hiskia, der sich die Worte des Belagerers anhörte, aber dann in den Tempel ging, um Gottes Wirklichkeit dagegen zu halten. Dieser schöpferische Prozess des geistlichen Hörens. Natürlich schön, wenn man so auch einen Rat eines helfenden Menschen wie den Jesaja bei der Hand hat, der sagen kann, was heute, hier und jetzt richtig ist. Wenn das nicht da ist, muss man selbst hören in der Stille, was Gott zu sagen hat. Durch Stille sein und hoffen werdet ihr stark sein. Das ist der Weg zu Gott. Die Antwort allerdings, die kann ganz unterschiedlich ausfallen. Stille sein, nicht aus Angst und verzagt sein und Vorsicht, sondern in einem tiefen Vertrauen und in großer innerer Ruhe, ganz im Hoffen auf Gott, stille sein. Für die anderen heißt die Antwort nicht stille sein, mutig sein, Schritte wagen, Schritte des Widerstandes gegen die Bedrohung, Schritte der Ermutigung in den eigenen Reihen, Schritte des Neubaus von Orten der Hoffnung. Ja, oder auch die Lösung, sich in sein Schicksal zu ergeben, wie das Nordreich Israel. Gottes Gericht anzunehmen, kann auch der Weg sein. Die Antwort kann, wie gesagt, unterschiedlich sein. Und als Gemeinde dürfen wir uns auch da gegenseitig ergänzen. Der eine wird hier geführt, der andere da geführt. Aber der Weg ist derselbe. Durch Stille sein und hoffen werden wir im Glauben stark sein und wird jeder für sich sein Weg geführt werden. Amen.